willkommen zu meinem Podcast. Vor einiger Zeit hatte ich die Freude, mit Michael Rosé ein Gespräch führen zu dürfen. Er ist einer der absoluten Top-Speaker in Deutschland. Und das Gespräch war so interessant, dass ich mich entschlossen habe, daraus zwei Folgen zu machen. Und heute hört ihr den ersten Teil. Viel Spaß dabei.
Ja, Michael Rosé, was kann man über Sie sagen? Schauspieler, einer der Top-Speaker in Deutschland, Coach, Trainer für Kommunikation, Buchautor, Familienvater, habe ich irgendwas vergessen?
Oh, ja, sicher. Regisseur, Sprecher, Lebenshilfe-Coach. Also man kann die Liste noch ein bisschen fortführen.
Langweilig wird eh nicht. Und ein sehr spontaner Mensch. Als ich so letzte Woche so ganz schüchtern mal angefragt habe, ob ich denn so einen kleinen Podcast mit Ihnen machen darf, haben Sie sehr spontan gesagt, ja, gerne. Sind Sie so ein spontaner Mensch?
Ja, wenn es mir Spaß macht, mal, sagen wir mal, manchmal ist kurzfristig besser als langfristig, ja. Wenn wir jetzt einen Termin im Januar festmachen und da käme ein dicker Auftrag rein, müsste ich sowieso wieder sagen, Herr Schnell, das müssen wir jetzt verlegen. Aber so kurzfristig, man merkt, man hat Zeit, das geht. Und mit Corona ist jetzt ein Mensch in meinem Beruf nicht unbedingt 24 Stunden am Tag ausgelastet. Das ist leider so.
Hilft Spontanität auch beim Speaken?
Ja, Spontanität als Zusatz, ja. Also ich lege Wert darauf, die Vorträge zuzuschneiden. Also man hat so 80-90% einen Kern, aber diese 10-20%, die sind Zugabe. Das heißt, ich gehe manchmal mit einem Anfang für diesen Ort auf die Bühne und dann werde ich aber angekündigt auf eine Art, wie ich noch nie angekündigt worden bin. Und dann gehe ich darauf spontan ein und nehme das auf. Auch Zwischenrufe oder ich habe es schon erlebt, dass es nach der Pause Streit um einen Platz in der ersten Reihe gab und ich sollte dann anfangen. Da muss ich mich erst mit dem Streit beschäftigen. Also da muss ich jetzt erst sagen, was gibt es denn hier, Kommunikation. Also es gibt auch für einen Speaker ganz viele Dinge, wo er spontan reagieren muss, auch wenn die Technik mal nicht funktioniert. Deswegen gehört Spontanität zum großen Teil dazu.
Ich habe ja einige Interviews im Vorfeld auch schon gehört mit Ihnen und zu 90% fängt das immer an mit dem Satz, was macht einen guten Speaker aus? Ich bringe ja nur meinen Schülern immer bei, wenn die bei mir Vortrag und Moderationstechnik machen, Mensch, such doch mal einen anderen Einstieg. Ich versuche das auch mal. Was sollte ein guter Redner nicht tun?
Was sollte ein Redner? Er sollte nichts von anderen nehmen. Das ist so banal, dass man es sich gar nicht sagen traut. Aber ich sehe gerade diese Filme vom Greater Festival. Jeder Fünfte fängt an, also diese Kinder, die doch beim Laufen lernen nicht liegen geblieben sind. Heute ist ein Streiflicht in der Süddeutschen, ja, ja, dass man natürlich nicht liegen bleibt. Ja, wo soll man liegen bleiben? Auf dem Bürgersteig? Also man steht sowieso immer wieder auf. Also so Geschichten, die ich nicht mehr hören kann. Glühbirnen auf PowerPoint-Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also es gibt so viele Dinge, wo man sagt, lass doch mal den Mainstream weg. Mach doch was Neues, was Besonderes. Und ein guter Keynote-Speaker ist keiner, der ein Seminar gibt. Das ist jemand, der dann innerhalb auf eine andere Ebene hebt. Das muss unterhaltsam sein, das muss ich packen. Ja, es gibt eine Kritik von Alfred Kerr, einem berühmten Theaterkritiker aus der früheren Zeit, und der hat geschrieben, als ich um 22:30 auf die Uhr guckte, war es 20:30. Ja, also da hat sich die Zeit wie Äonen gedehnt, und bei einem guten Speaker sollte das anders sein. Da sollte man denken, wie, der ist schon fertig, der muss doch, oh Gott, ja, natürlich, der spricht schon eine Stunde. Dann hat man es hingekriegt. Wenn man mal alle 5 Minuten denkt, jetzt mach doch mal vorwärts, dann wird es ziemlich frustrierend.
Sie haben ja mal frech behauptet, Rhetorik braucht kein Mensch. Das ist ja auf der einen Seite ziemlich provokant. Schließlich stoßen wir damit ja Rhetoriklehrern vor den Kopf. Auf der anderen Seite heißt ein Untertitel Ihres neuen Buches ja auch das große Rhetorikbuch.
Ja, also natürlich ist das provokant. Das Witzige ist, dass der Titel gar nicht von mir ist, sondern das ist ein Vortrag, den ich für Gedankentank damals jetzt Greater gemacht habe. Und die haben den so genannt. Da hat mich niemand gefragt. Ja. Aber inhaltlich stehe ich dazu, Rhetorik braucht jemand, der professionell redet. Ein Fernsehmoderator, ein Keynote-Speaker ohne Rhetorik, also das wäre blöd. Da haben wir in den letzten 2000 Jahren eine Menge herausgefunden, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Aber der Chef einer Firma, der zur Weihnachtsfeier auf die Bühne geht, der braucht jetzt nicht unbedingt Rhetorik. Also wenn der die Wahl hätte zwischen einem Rhetorikseminar und einem Seminar, wie man seine Firma nach vorne bringt, würde ich sagen, kannst du nicht mal das Seminar machen, wo du deine Firma nach vorne bringst? Also das wäre mir lieber, als dass du ein Rhetoriktraining machst. Oder wenn ich im Elternbeirat vom Kindergarten bin, dann brauche ich kein Rhetoriktraining. Da stehe ich auf und sage, was ich sagen muss. Also Rhetorik braucht kein Mensch, ist die Frage, du brauchst es nicht. Du kannst es ohne Rhetorik machen. Aber es vermittelt dir ganz spannende Erkenntnisse, wenn du es denn nutzt. Aber dann muss irgendwie ein großer Grund dahinter sein, dass du sagst, ach, das möchte ich machen, das möchte ich besser können. Deine Verkaufszahlen hängen davon ab. Du willst wieder gewählt werden. Dann ist Rhetorik sehr sinnvoll und dann kann dir eine Menge beibringen.
Ja, zumal Rhetorik einem ja wirklich auch so die Hilfestellung geben kann. Beispielsweise, ich denke jetzt an die Hände. Die Hände machen ja eigentlich immer gute Dinge und sobald ich irgendwo auf der Bühne stehe, machen die komische Dinge.
Ja, die Frage ist, ob das wichtig ist. Die Frage ist, ob man bei einem guten Redner, der mich fasziniert, ob irgendjemand was über die Hände gesagt hätte. Über die Hände sagen wir erst dann was, wenn der Rest auch furchtbar ist. Wir langweilen uns zu Tode und sagen, oh, guck mal, was der da mit den Händen macht. Ja? Aber wenn ich einen Uniprofessor habe, der stottert und schielt, auf und ab tigert wie ein Panther und dann auch noch die Hände komisch hält, aber tolle Inhalte hat, da sage ich, mein Gott, ist der Typ geil. Also wir würden nie das Gefühl haben, dass einer ein schlechter Redner ist, weil die Hände was Komisches machen. Und die Hände machen immer was Komisches. Da muss ich mich dran gewöhnen. Soll ich deswegen wie eine Douglas-Parfümerie-Verkäuferin dastehen und so die offene linke Hand vor die Gürtellinie halten und dann die offene rechte Hand da reinlegen? Also ich finde, da mache ich mich lächerlich, als wenn ich sage, keine Ahnung, was meine Hände machen, willst du mir nicht zuhören? Das wäre mir im Zweifelsfall lieber.
Da wäre dann ja so eigentlich der Tipp an den Zuhörer, mach doch mal die Augen zu und hört einfach nur zu, was er sagt.
Zum Beispiel, ja. Ja, oder es ärgern uns Menschen, also nehmen wir an, einer ist scheußlich angezogen. Dann kann man sagen, kannst du dich nicht vernünftig anziehen. Aber das ist nicht das Wichtigste, was ich bewerte. Es gibt den Barry Schwarz im Internet, der Film hat irgendwie 5 Millionen Klicks, in Sportschuhen und in einer kurzen roten Hose. Und er sagt hinterher, wenn ich gewusst hätte, dass das so viele Menschen sehen, hätte ich mich vorher umgezogen. Aber es ist ihm egal. Der Vortrag ist glänzend. Ja? Können wir nicht einfach sagen, hey, sei wie du bist, ob du behindert bist oder welche sexuelle Orientierung du hast, was deine Hände machen, wie du gerade stehst oder so. Das ist doch zweitrangig. Trau dich, was zu sagen, wenn du was zu sagen hast. Und dann kriegst du hier ein Forum und wir hören dir erstmal zu, bis wir vielleicht merken, du hast gar nichts zu sagen oder erzählst uns Blödsinn oder du sagst uns was, was wir schon wissen. Dann sind wir schlecht gestimmt. Aber erstmal freuen wir uns alle, wenn du was sagst.
Wir haben es ja gerade auch gesagt, das Wichtigste ist, den Mut zu haben, einfach mal aufzustehen, was zu tun. Das kennen wir als Schauspieler ja auch. Ich meine, vor jeder Vorstellung, ob das nun 15 oder 150 Zuschauer sind, brauchen wir erstmal den Mut rauszugehen. Heißt dann bei uns Lampenfieber. Ja. Dann habe ich immer noch, auch wenn es die 50. Vorstellung vom gleichen Stück ist, hat denn der Michael Rosé auch noch Lampenfieber, wenn er rausgeht?
Ja klar, natürlich. Ja, und sagen wir mal, bei deutschen Vorträgen jetzt nicht mehr so, aber wenn ich mir dann Stuttgarter Wissensforum, da sitzen 3.500 Leute, wenn ich da auf der Bühne bin, ärgere ich mich nachher wahnsinnig, wie schnell ich war, wie viel Gas ich gegeben habe, wie viel ich vergessen habe. Oder für mich eine besondere Herausforderung sind englische Vorträge. Ja, also ein englischer Vortrag ist für mich eine besondere Herausforderung und da bin ich entsprechend nervös. Sogar so, dass man manchmal mit mir eine Zeit lang vorher nichts anfangen kann. Ja, und das wissen Sie, Schauspieler, die Woche vor der Premiere fällt man fürs Familienleben aus, weil man einfach mit seinen Gedanken woanders ist. Und man kann sich jetzt nicht auf Weihnachtsfeier konzentrieren, auf Einkaufszettel. Man ist einfach nervös, man ist in dieser Spannung drin. Aber das gehört dazu. Das muss man, das hat man sozusagen, das ist der negative Teil des Berufes, den man mitgekauft hat.
Ich finde ihn gar nicht so negativ, weil dieses Stückchen Lattenfieber vor der Aufführung, das gibt mir auch mal die Möglichkeit, noch mal mehr in mir zu ruhen und mich noch mal drauf zu konzentrieren, was jetzt kommt. Und das Schöne ist ja, dass das sowieso nach 2 Sätzen weg ist.
So ein bisschen Lappenfieber. Also in den meisten Schauspielergarderoben, in denen ich war, wollten sich alle am Abend der Premiere umschulen lassen. Und haben alle gesagt, warum tue ich mir das an? Ich mag nicht mehr diese furchtbar und dann direkt Visite. Und sobald der Schlussapplaus, will keiner mehr sich umschulen lassen. Aber vorher, das ist schon eine ziemliche Spannung. Ja, oder nehmen wir jetzt auch die englischen Vorträge. Da sagt meine Frau, du bist so nervös, warum nimmst du das überhaupt an? Ich sage, Schatz, weil ich ein Stück weiter will, weil ich was... Also da muss es dann einen übergeordneten Grund geben, der ein Ja sagen lässt. Und wenn der stark genug ist, dann schafft man das. Ja? Das heißt, wenn ich einen guten Grund habe, das zu machen, wenn dieser Kindergarten wirklich nicht funktioniert, dann stehe ich auf und sage, Leute, das funktioniert nicht. Wenn ich eine Botschaft habe, wenn ich die Welt verbessern will. Ja? Deswegen sind oft Priester so gute Redner, weil die eine Botschaft haben, die über das, was sie sagen, hinausgeht. Und das macht mich stärker und das hilft mir dann auch, das größte Lampenfieber zu überwinden.
Mhm. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Können Sie sich noch an das erste Mal erinnern? Also nicht den ersten Kuss, sondern so das erste Mal auf der Bühne vor dem Rednerpult. Wie war das?
Ja, klar. Also sagen wir mal, das fing ja bei mir früher an. Das war ja die Schulaufführung, ja, wo ich die lustige Rolle gespielt habe und die ganze Stadt hat über mich gelacht. Ja. Das vergisst man sein Leben lang nicht. Ja. Und dann darf man nochmal auf die Bühne und man kommt auf die und wieder lachen 600 Leute in der Festhalle in Viersen. Also das ist schon ein großer Moment. Dann habe ich auf der Schauspielschule viel gemacht, weil ich meiner Schauspiellehrerin gesagt habe, wenn da irgendjemand anruft und sucht einen Schauspieler, ich mache alles. Und dann haben die in Gauting, wollte jemand polnische Plakate versteigern. Ich habe noch nie Plakate versteigert, habe gesagt, mache ich. Ja? Und so habe ich viele Dinge gemacht. An der Politischen Akademie in Tutzing hat ein Professor ein Seminar über Literatur, über Nazi-Deutschland gegeben. Und ich sollte die Stellen rezitieren aus diesen Büchern. Habe ich gemacht. Also ich habe eigentlich alles gemacht, was man machen kann. Und dann kamen die ersten Premieren, da haben wir in Altersheimen gespielt, Grille und Ameise. Ja? Also ich kann mich noch sehr gut an die ersten Vorstellungen erinnern. Aber auch an viele Momente auf der Bühne, wann das dann so in die Speaker-Richtung gegangen ist, kann ich nicht so genau sagen. Aber das war mehr so eine schleichende Entwicklung.
Mhm. Gibt es das Highlight in Ihrem Berufsleben?
Oh ja, viele, viele. Also ich habe gerade schon gesagt, Porsche Arena, 3.500 Leute, das ist schon ein großer Moment. Ja. Aber es sind auch besonders gelungene Auftritte, also zum Beispiel die Nürnberger Rednernacht, wovon es das Video im Internet gibt, auch das war sehr gelungen. Die Leute haben so gelacht und sind so mitgegangen und ich war so glücklich und zufrieden und das war einfach wunderbar. Aber auch ein gelungenes Coaching. Also wenn ich jetzt eine Fernsehmoderatorin coache und die kriegt danach den Job, die setzt sich gegen 17 andere Bewerber durch und kriegt die Sendung, könnte ich mich tot freuen. Ja? Mhm. Also das sind einfach so Dinge, die einen beflügeln, die einem Spaß machen. Oder so mein TED-Talk in Englisch in Kufstein. Also es gibt ganz viel, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, kann ich gar nicht mehr aufhören, weil es ist immer das Nächste. Ja? Also als Schauspieler sagt man ja auch nie, das war das schönste Stück, was ich in meinem Leben gespielt habe, sondern es ist immer das, was man gerade gespielt hat, wo das Herz dran hängt, wo man vielleicht am Regisseur hängt, an den Kollegen, mit dem man gespielt hat. Und das ist immer das, was einen begeistert. So das Schönste gibt es ganz selten.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, als Schauspieler muss man die Rolle, die man spielt, egal welche sie ist, als seine Traumrolle sehen, damit man sie auch wirklich hundertprozentig verkörpern kann.
Ne? Ja, ich hab den Hermann gespielt in den Räubern, Tournee. Ja. Ja, und Hermann war der ganze Hof. Also alles, was am Hof stattfindet, war Hermann. Ist eine winzige Rolle im Original. Das war eine meiner Lieblingsrollen. Ja, die war komisch angelegt. Wir haben viele Schülervorstellungen gehabt. Die haben sich totgelacht über diesen Hermann. Und ich bin überzeugt, noch nie in der Theatergeschichte hatte irgendein Hermann so viel Spaß an dieser Rolle wie ich an meinem Hermann. Ja, eine ganz kleine Rolle. Aber ich habe sie geliebt und ich habe sie mit Begeisterung gespielt. Also viel lieber als manche größere Hauptrolle, die ich später gespielt habe. Aber dieser Hermann ist mir besonders ans Herz gewachsen.
Ja, die kleinen Rollen sind manchmal die schöneren wie die großen. Woran hängt denn Ihr Herz ganz besonders? Am Coachen oder eher am Speaken? Oder also, ist es doch noch die Schauspielerei?
Ja, also sagen wir mal so. Ich bin in Isny in der Stadthalle mit den Räubern oder Don Carlos oder was weiß ich auch immer. Da sitzen 600 Leute und dann komme ich ein paar Jahre später alleine und da sind 400 Leute. Das alleine ist ein bisschen schöner. Ja? Nicht, weil ich die Kollegen nicht mag, aber sagen wir mal, das Ganze drumherum, der Tourneebus, dann fängt immer jemand an zu spinnen, wenn man auf Tournee ist, alle paar Tage. Also das ist allein schon angenehmer. Und Bühne ist eine Droge, ja, muss ich im Schauspieler nicht sagen. Man steht da oben und die Leute klatschen. Das kann furchtbar sein, wenn die Leute nicht klatschen, wenn es keine Reaktionen gibt, wenn es blöde Bemerkungen gibt, vielleicht sogar Pfiffe. Das kann blöd sein. Aber wenn es klappt, wenn es funktioniert, dann ist das eine Droge. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne coache und nicht gerne Seminare gebe, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Auftritt auf einer guten Bühne, auch wenn da nur 10 Leute sitzen oder 100 oder 1000, das ist schöner als alles andere, das kann man gar nicht beschreiben. Und wer das mal gemacht hat, der wird wissend nicken und sagen, ja, ja, ich weiß genau, was du meinst.
Worin sehen Sie Ihre persönliche Stärke als Speaker?
Also das klingt banal. Ich bin fleißig. Ja, ich arbeite viel. Ich versuche, den Dingen auf den Grund zu gehen. Wenn ich über Rhetorik schreibe, habe ich vorher 50 Rhetorikbücher gelesen. Und wenn es ein 51. gibt, habe ich mir das gleich bestellt, dass ich das auch noch lese. Dazu sehe ich noch die Filme dazu. Ja? Ich hab zum Thema Sprechen, Hörbücher sprechen, wie auch immer, habe ich angefangen zu systematisieren. Ich habe mal geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten. Ich habe Übungen entwickelt. Also ich habe ganz viel Zeit in meinem Leben mit diesen Dingen verbracht. Und ich glaube, dass sich das dann irgendwann auszahlt. Ja? Wenn die sagen, ach, der Typ ist so witzig. Nein, das witzig wird man nicht, weil man in der Sonne liegt, sondern weil man sich das überlegt, weil man daran arbeitet, weil man guckt, weil man arbeitet, weil man Witze analysiert. Das heißt, ich bin vielleicht im Vergleich zu vielen Kollegen ein fleißiges Bienchen. Ja? Während die irgendwelche Haushof halten an der Bar abends, bin ich schon wieder auf dem Zimmer und schreibe. Ja? Ich kann mich erinnern, dass ich Pygmalion gespielt habe und es war ein Akt, da war ich nicht dran. Und in diesem Akt habe ich immer an meinem neuen Buch gearbeitet. Ja, die anderen haben gedacht, der spinnt. Aber ja, die Zeit nutzen, gut zu nutzen, was zu machen, ich glaube, das ist meine wichtigste Stärke.
Ja, das war also der erste Teil des Gesprächs mit Michael Rosé. Nächste Woche hört ihr den Rest. Und bis dahin, gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.